Tusch, dass wir ins Licht Gottes treten heute Morgen. Und wir wollen uns Gedanken machen über einen Text aus dem Johannesevangelium, und zwar die ersten 18 Verse. Wobei wir Bezug nehmen nur auf dieses eine Wortpaar, was uns begleiten wird heute Morgen. Aber um den Zusammenhang zu bekommen, lesen wir mal erst den ganzen Text. Johannes 1, 1 bis 18. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Ein Text, den wir schon sehr häufig gelesen haben, der uns wahrscheinlich vom Wortlaut her bekannt sein wird, den meisten von uns, und der doch so viel Inhalt hat, dass bei weitem so eine Predigt nicht reichen würde, um sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe, wie gesagt, die 18 Verse gelesen, dass wir einfach den Gesamtzusammenhang so ein bisschen im Ohr haben jetzt und mal versucht, den Text so ein bisschen aufzugliedern, einzuteilen. Wir könnten das zum Beispiel so machen, dass uns die ersten 5 Verse in dem gelesenen Abschnitt einen Blick in die, ja, ich habe es mal so genannt, vorweltliche Ewigkeit hineingeben. Wir würden heute sagen, in die Vergangenheit, aber bei Gott gibt es keine Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Aber aus unserer Perspektive, was war ganz am Anfang und sogar vor dem, was wir oft als Anfang bezeichnen? Wir sind ja so beschränkt in unserem Denken und denken, der Anfang wäre der Beginn der Erde, aber das ist ja nicht der Anfang. Also ein Blick in diesen Bereich hinein. Und deshalb fängt Johannes auch an und sagt im Anfang und nicht am Anfang. Das ist schon durchaus korrekt übersetzt hier, im Anfang war das Wort. Das Wort ist gleich Gott. Gott ist das Wort. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Die Bedeutung der Heiligen Schrift, die können wir nicht hoch genug ansiedeln. Und das sind jetzt alles nur Stichworte, die ich euch mitgeben möchte, um euch ein bisschen Geschmack zu machen, sich vielleicht ganz neu auch mit diesen Versen auseinanderzusetzen. Man kann sehr, sehr tief graben hier. Alles wurde durch das Wort Gottes, unverständlich für uns. Wir brauchen Materie, um etwas Neues entstehen zu lassen. Gott spricht ein Wort und es ist da. Unfassbar. Das ist Gott. Alles wurde durch das Wort Gottes. Und wir entdecken hier das Geheimnis des Lebens, Vers 4. Wir entdecken das Geheimnis des Lichtes, auch Vers 4, wo uns deutlich wird, wo diese Dinge herkommen, die uns so wertvoll sind. Gott. Gott ist der Ursprung und er ist auch das Ziel. Und er ist der, der alles erhält und trägt. In den Versen 6 bis 13 wird uns Johannes der Täufer, wie wir ihn nennen, vorgestellt. Also nicht der Johannes, der das Evangelium geschrieben hat. Das war der sogenannte Evangelist Johannes oder Apostel. Johannes der Täufer, der also am Jordan die Menschen taufte zur Buße, zur Umkehr zu Gott. Und der damals den Auftrag hatte, das Reich Gottes, das Reich des Messias vorzubereiten durch seinen Dienst. Er wird uns hier vorgestellt ab Vers 6. Johannes war gleichzeitig der letzte Prophet des Alten Testamentes. Und der Jesus nimmt Bezug auf ihn, wenn er sagt, er war sogar der größte aller Propheten. Er war der, der den Weg des Retters vorbereiten sollte. Er bezeugt das Licht. Er sagt, Jesus Christus ist das Licht. Das war sein Auftrag. Deswegen zog er los und hat viele Entbehrungen auf sich genommen. Und zum Schluss, wir wissen, das wird uns ja später berichtet in den Evangelien, hat er diesen Auftrag mit seinem Leben bezahlt. Er sagt uns, Jesus Christus kam in sein Eigentum, weil er der Schöpfer ist. Als er auf die Erde kam, kam er in das Seinige, also in sein Eigentum. Das ist so, als wenn du nach Hause kommst, die Tür aufschließt und sagst, ja, hier ist mein Eigentum. Aber die Seinen wollten ihn nicht und lehnten ihn ab, nagelten ihn ans Kreuz. Stell dir vor, du kommst nach Hause und kommst erst gar nicht rein, weil irgendwer ein anderes Schloss in deine Tür eingebaut hat und sagt, jetzt ist es meins, ich brauche dich nicht mehr, obwohl das Haus dir gehört. Ein schwacher Vergleich. Jesus kam in das Seinige und die Seinen nahmen ihn nicht an. Er wurde abgelehnt. Aber Vers 12 leuchtet wie so ein helles Licht hinein. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Was ist das für eine Botschaft? Das ist Evangelium. An seinen Namen glauben. Verse 14 bis 18. Das größte Wunder überhaupt, das Wort wird Fleisch. Gott wird Mensch. Und er hat diesen Rettungsplan sich ausgedacht, auf die Idee wäre niemand sonst gekommen, behaupte ich, selber Mensch zu werden, um die Bedingungen zu erfüllen, die erfüllt sein mussten und die keiner von uns erfüllen konnte. Er wird Mensch im Herrn Jesus, der Sohn Gottes. Da könnten wir jetzt sehr viel zu erzählen, das würde uns aber die Zeit rauben. Aber vielleicht zwei Stichpunkte, Vers 14. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Im Herrn Jesus siehst du die Herrlichkeit Gottes. Deshalb beschäftige dich mit dem Herrn Jesus und seinem Leben auf dieser Erde, so wie wir es auch mittwochs in der Bibelstunde tun. Und ich bin jedes Mal wirklich berührt von dem, was man schon x-mal gelesen hat, aber was neu einem bewusst und groß wird, wer der Herr Jesus ist, wie er denkt, wie er fühlt, wie er handelt. Das ist einfach nur schön. Seine Herrlichkeit haben wir in ihm gesehen. Vers 18. Ja, wir sehen Gott selber, wenn wir Jesus anschauen. Niemand hat Gott jemals gesehen, aber sein Sohn, der hat ihn uns kundgemacht. Das ist so ganz kurz zusammengefasst, der Inhalt. Natürlich nur oberflächlich dieser 18 Verse. Und Johannes, der jetzt das Evangelium geschrieben hat, also den wir Evangelist Johannes nennen oder Apostel Johannes, der schreibt das auf und ungefähr im Jahr 90 nach Christus, also er ist ja sehr alt geworden, der Johannes, er war der letzte noch lebende Apostel und er war Schreiber biblischer Texte, er hat das Evangelium verfasst, die drei Johannesbriefe, die Offenbarung, diese 5 Bücher hat er aufgeschrieben und wir haben sie bis heute. Er blickt zurück auf ungefähr 60 Jahre seines Lebens, vielleicht sogar ein bisschen mehr, mit dem Herrn. Und sein Anliegen ist es, gegen damals, also im Jahr 90 nach Christus, schon kursierende Irrlehren vorzugehen. Das wird in seinen Briefen deutlich, das wird auch in dem Evangelium deutlich und das wird auch in der Offenbarung deutlich. Was war das für eine Irrlehre? Man hatte auch in der Christenheit Jesus aus dem Zentrum gerückt. Und andere Dinge waren plötzlich wichtiger. Wir haben zwei Hauptströmungen, die wir finden und die finden wir bis heute. Das eine ist die Überbetonung der sogenannten Gesetzlichkeit. Das andere ist die Überbetonung der Gnade, die in einer zügellosen Freiheit endet. Also das eine ist, dass man sagt, wir haben Regeln, Normen, klar, von Gott, vielleicht noch ein bisschen was dazu. Und danach müssen wir uns richten. Und das andere ist eine zügellose Freiheit, die durch eine Überbetonung der Seite der Gnade geschieht. Und gegen beides nimmt Johannes sehr deutlich Stellung. Und wir wollen diese zwei Begriffe heute Morgen uns etwas näher anschauen. Gnade und Wahrheit, um etwas zu verstehen von dem, was Gott uns, was der Herr Jesus uns damit gegeben hat. Ihr seht hier auf dem Tisch zwei Getränkeflaschen. Das ist jetzt keine Werbung für irgendeine Marke oder irgendein Getränk, aber ich möchte damit etwas deutlich machen. Das eine Getränk steht für die Gnade und das andere für die Wahrheit. Das ist erstmal ganz neutral, zwei Begriffe, die wir haben. Und wir gehen oft hin und sagen, ja, wir nehmen von beidem, nehmen wir so ein bisschen und mixen das zusammen. Ja? Und das ist dann das, Birgit, was du sagtest, so ein schönes Mezzomix, ne? Oder Spezi. Genau. Das kann man ja sogar bestellen im Restaurant. So gehen wir oft hin und sagen, ja, das ist ja beides gut und schön und richtig. Und wir nehmen uns von beidem ein bisschen was und mischen das. Und es gibt viele Leute, die mögen das. Schmeckt halt ein bisschen anders. So ein Spezi, Mezzomix, Diesel, wie wir es auch nennen wollen. Aber ist es das, was wir in der Bibel finden? So ein bisschen was von allem, also 50% Gnade, 50% Wahrheit. Schauen wir mal. Der Jan beginnt und führt uns in den Begriff Wahrheit ein.
Die Herausforderung für uns ist, wenn wir den Begriff Wahrheit hören, dann werden unsere oder haben wir vielleicht heutzutage ein bisschen andere Vorstellungen von Wahrheit oder eine bestimmte Vorstellung von Wahrheit. Und dann haben wir gleichzeitig in der Bibel den Begriff, den wir hier in dem Text und in dem Abschnitt, den wir uns heute oder den der Ralf eben vorgelesen hat, anschauen, dann wird es deutlich, dass heute Wahrheit auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen verstanden wird oder aufgefasst wird. Zum einen kann das sein, ich habe eine Vorstellung von Wahrheit als Übereinstimmung mit der Wirklichkeit. Oder manche gehen auch so weit und sagen, es ist Wahrheit im Sinne von Wahrhaftigkeit, wenn ich eine Aussage treffe und die meiner Absicht entspricht. Finde ich schon spannend, wenn man nur von der Absicht redet. Ja, ich treffe eine Aussage und das entspricht meiner Absicht. Manche verstehen es auch vielleicht als Widerspruchslosigkeit. Und irgendwie ist sie, finde ich, oft vergangenheitsorientiert. Also ich gucke, was war in der Vergangenheit, was ist heute, passt das zusammen? Und es ist oft auf einen bestimmten Gegenstand bezogen. Und den Begriff, den wir in der Bibel hier finden, der ist primär ein Begriff, vor allen Dingen der in dem Text jetzt steht, der sich auf eine Eigenschaft Gottes bezieht. Und wenn man sich die Grundbedeutung anschaut von dem, was hier als Wahrheit übersetzt ist, dann bedeutet das auch so viel wie Festigkeit, Zuverlässigkeit. Luther übersetzt es auch manchmal als Treue. Und was ich daran spannend finde, ist, dass das von einer verbindlichen, festen und auch göttlichen Wirklichkeit spricht. Und das ist schon der erste sehr interessante Punkt, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was ich eben gesagt habe. Wahrhaftigkeit als eine Übereinstimmung zwischen Aussage und Absicht. Und das ist bei Gott nicht so. Bei Gott ist es viel weiter. Bei Gott ist seine Aussage schon Wirklichkeit, nicht nur Absicht. Also da ist keine Trennung mit dem, was in der Wirklichkeit dann vielleicht passieren wird, sondern seine Aussagen entsprechen auch dem, was passiert. Also das ist Wirklichkeit, was er sagt und was er ist. Und das finden wir schon im Alten Testament, und das wird in dem Psalm beschrieben, sehr intensiv. Und ich lese euch zwei Verse vor. Und der erste ist aus dem Psalm 89, wo das so deutlich wird, dass Wahrheit, aber auch Gnade eine Eigenschaft von Gott ist, die ganz grundlegend ist. Psalm 89, Vers 15, Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste deines Thrones. Gnade und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Ich werde euch im Laufe der Predigt unterschiedliche Verse noch vorlesen. Ich habe sie auch, zumindest hätte ich sie da oben, die Stellen nochmal aufgeschrieben, sodass ihr da nachschlagen könntet. Und bei dem Vers wird schon deutlich, Gnade und Wahrheit, die hängen zusammen und die sind ganz typische Eigenschaften Gottes. Und das wird auch im Psalm 100, im Vers 5 deutlich. Der Herr ist gut, seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Ja, Treue ist auch ein Begriff, der für das gleiche Wort benutzt wird, das auch als Wahrheit übersetzt wird. Und hier wird deutlich, von Geschlecht zu Geschlecht. Einmal zugesagt, hält Gottes Treue. Das, was Gott sagt, das ist Wirklichkeit. Und das verändert sich nicht. Das ist so ein bisschen dieser grundlegende Begriff, der in dem Abschnitt benutzt wird. Und ich würde euch das gerne so ein bisschen vor Augen führen und jetzt zwei Blickwinkel einnehmen. Zum einen die Frage, was bedeutet das für Gott, wenn wir lesen, dass er Wahrheit ist, dass Jesus Christus selber Wahrheit ist, und was hat das für eine Bedeutung für uns, für eine Konsequenz für uns? Und das Erste, was das für Gott bedeutet, das habe ich schon gesagt, das habe ich schon genannt. In allem, was Gott sagt und tut, ist er zuverlässig und verbindlich. Und das finden wir schon ziemlich am Anfang der Bibel. Ich lese es einmal vor aus 4. Mose 23, Vers 19, weil dieser Vers den Gedanken, glaube ich, sehr gut widerspiegelt und sehr gut in Worte fasst. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihm etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? Also Gott ist verbindlich in dem, was er sagt, und verbindlich, dass er das dann auch tut. Und das bringt ein Dilemma mit sich. Und ich habe das mal so ein bisschen formuliert, das Dilemma, das ist die Zerrissenheit. Und das hat so ein paar unterschiedliche Aspekte, die sich durch die ganze Bibel ziehen und schon am Sündenfall anfangen. Also wir haben zum einen Gott als Schöpfer, der seine Geschöpfe liebt. Und dann haben wir die Tatsache, die wir uns anschauen könnten in den ersten Versen der Bibel, seine geliebten Geschöpfe werden zu Sündern. Und jetzt kommt das zum Tragen, was wir, oder was ich eben schon gesagt habe, dass Gott zuverlässig und verbindlich ist. Gott ist gerecht und konsequent. Und Gott hat gesagt, dass er überhaupt nichts, dass er heilig ist. Das heißt, er hat überhaupt keine Überschneidung mit Sünde, mit Bosheit, mit Trennung im Prinzip von sich selber. Und genau das ist das Problem. Also die einerseits die Liebe zu den Geschöpfen, andererseits die Geschöpfe, die zu Sünder werden und der gerechte und konsequente Gott, der Sünde verurteilen muss. Und das bringt eine Spannung mit sich, die sich zwischen Gott und die Menschen schiebt. Das sind aber nicht die einzigen Dinge, die Gott versprochen und verheißen hat. Und das ist eine Sache, die ich euch am Ende auch mitgeben möchte. Es ist so wertvoll, einmal durch die Bibel durchzugehen und zu schauen, was finde ich für Verheißungen Gottes. Weil wenn Gott die Wahrheit ist und er verbindlich ist und zulässig in dem, was er sagt, dann bedeutet das, dass wir einen unglaublichen Reichtum aus Gottes Wort rausholen können, in all den ganzen Verheißungen. Und genau so eine Verheißung ist es auch, die uns den Blick darauf gibt, dass diese Spannung aufgelöst wird zwischen dem gerechten und Sünde verurteilenden Gott und seinen geliebten Geschöpfen, die aber zu Sündern geworden sind. Und das ist die Rettung, die Gott verheißt. Rettung aus Sünde und Rettung aus der Trennung, die zwischen Gott und den Menschen da war. Und wenn wir uns die Bibel als Gesamtes anschauen, dann finden wir, dass sich niemand gefunden hat, der diese Trennung hätte auflösen können, der das hätte auf sich nehmen können. Von den Menschen aus gesehen war kein Weg zurück zu Gott. Und jetzt ist die Frage, Gott hat doch verheißen Rettung und hat verheißen, die Sünde wegzunehmen, hat die Trennung die Beendung der Trennung verheißen. Und was ist die Lösung? Gott ist verbindlich, tut, was er sagt. Gott wird selber Mensch und kommt auf die Welt, um die Erlösung zu ermöglichen. Ich lese euch das einmal vor aus 2. Korinther 5, der Vers 18, wo das genau dieser Gedanke, dass Gott selbst Mensch wird, um zu versöhnen, um auch diese Verheißung zu erfüllen, den Weg zurückzuschaffen, das wird deutlich. 2. Korinther 5, Vers 18. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Und das ist ein Beispiel, das uns verdeutlicht, wie Gott zuverlässig und verbindlich ist in dem, was er sagt. Er hat das verheißen, dass ein Weg zurück da ist. Die Menschen konnten das nicht selber realisieren, also nimmt Gott selber das Heft des Handelns in die Hand und schafft selber den Weg, um Menschen wieder mit sich selbst zu versöhnen, indem er selber Mensch wird und die Sünde auf sich nimmt. Gott ist konsequent in dem, was er sagt, was er tut. Er ist zuverlässig und verbindlich. Es gäbe so viele Bibelstellen, die ich euch gerne vorlesen möchte, aber das würde irgendwann ausarten, weil das ist ein unglaublich riesiges Spinnennetz, was man da zusammenspinnen kann. Der Ralf hat das eben auch schon gesagt, es bräuchte eigentlich mehr als eine Stunde, wo wir uns mit den zwei Begriffen auseinandersetzen. Deswegen will ich erstmal bei diesem Gedanken bleiben. Ja, das ist eine Sache, die das für Gott bedeutet, dass er Wahrheit ist. Später wird noch die Verbindung zum Begriff Gnade und was das für Gott bedeutet, deutlich werden. In dem, was ich jetzt gesagt habe, schwingt natürlich auch schon eine Bedeutung für den Menschen mit. Der Mensch wurde eigentlich geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das lesen wir, wenn wir uns das anschauen, wie es am Anfang im Garten Eden war, ist aber jetzt von Gott getrennt. Also eigentlich die Wirklichkeit, Gott hat den Menschen geschaffen, um mit sich Gemeinschaft zu haben. Das ist eigentlich das, was Gott geplant hatte, die geplante Wirklichkeit. Und jetzt kommt es dazu, dass das nicht mehr der Tatsache entspricht. Also die tatsächliche Wirklichkeit entspricht nicht mehr dem, was geplant war. Der Mensch ist erstmal von Gott getrennt durch seine Sünden. Was ist die Lösung? Das habe ich eben schon gesagt, aus Sicht von Gott, aus Sicht des Menschen ist es vielleicht das Gesetz. Das hatten die Pharisäer ganz an erster Stelle, hatten das tief im Herzen drin. Aber wenn wir uns das anschauen und zum Beispiel lesen, was der Jesus in Matthäus 23 zu den Pharisäern sagt, dann wird deutlich, die Pharisäer haben sehr danach gestrebt, das Gesetz zu erfüllen. Dann wird deutlich, durch das Gefühl oder durch den Versuch, das Gesetz zu erfüllen, wird nicht das erreicht, was Gott eigentlich sich gedacht hat, die Gemeinschaft mit ihm selbst. Denn am Beispiel der Pharisäer wird deutlich, wenn da steht, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Und dann im Vers 28, so erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen gerecht, inwendig seid ihr aber voller Heuchlerei und Gesetzlosigkeit. Die Pharisäer haben das versucht, durchs Gesetz zu erreichen, mit Gott wieder zu leben und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Aber dabei rausgekommen ist nicht Wahrheit. Dabei rausgekommen ist das heuchlerische Frömmigkeit, ohne dass es mit dem Inneren der Pharisäer übereingestimmt hat. Das ist nicht Wahrheit. Das ist nicht Übereinstimmung von dem, was gesagt und gelebt wird und dem, was im Herzen ist. Das hat nichts mit der Wahrheit zu tun, wie wir sie hier vorgestellt bekommen. Heuchlerische Frömmigkeit ohne innerliche Wirklichkeit. Was kann sonst als Lösung dienen? Gnade. Das ist das, was wir schon gehört haben. Das, was Gott als Konsequenz getragen hat. Und durch Gnade das wird uns Ralf gleich noch ein bisschen genauer zeigen, wird das, was Gott geplant hatte, der Mensch als Geschöpf für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen, das wird Wirklichkeit. Also das, was durch den Sündenfall nicht mehr so war, geplante Wirklichkeit entspricht nicht mehr der Tatsache, wird durch Gnade auf einmal doch wieder Tatsache. Mensch und Gott können wieder vereint werden, können wieder miteinander leben. Und das ist Wahrheit. Der Mensch, geschaffen für Gott, kann jetzt wieder tatsächlich mit Gott Gemeinschaft haben. Und das alleine kann schon für uns ein großer Mutmacher sein. Aber grundsätzlich auch dieser Gedanke, auf Gott und sein Wort können wir uns verlassen. Warum suchen wir dann nicht einfach mal Verheißungen, die uns das deutlich machen und die uns vor Augen halten, was Gott uns verheißen hat? Und das ist, glaube ich, besonders wertvoll, wichtig und mutmachend in einer Zeit, wo Wahrheit einen immer geringeren Stellenwert bekommt, wo vielleicht nur noch am Anfang die Absicht stand, habe ich ja am Anfang gesagt, eine Vorstellung von Wahrheit, meine Aussage stimmt zumindest mit meiner Absicht überein, aber im nächsten Moment habe ich etwas ganz anderes im Sinn, merke ich, dass es mir vielleicht überhaupt nichts Gutes tun würde und was meine Absicht war, das habe ich schnell wieder vergessen, sondern ja, suche mir irgendwas anderes. Aber auf Gott können wir uns verlassen. Wenn er einmal etwas gesagt hat und zugesagt hat, dann trifft das auch ein. Und das wird deutlich an dem, wie er Sünde beseitigt hat in seinem Sohn. Und jetzt möchte ich uns gerne zu drei Sachen herausfordern, die in der Konsequenz daraus hervorgehen, was das für uns bedeutet. Zum einen für uns selber, wenn wir von uns sagen, dass wir Christen sind, dass wir wiedergeboren sind, dann lasst uns doch gemeinsam einen Realitätscheck, habe ich das mal formuliert, wahrnehmen und lasst uns die Bibel lesen. Gucken, stimmt mein Leben überein mit dem, was ich glaube, was ich sage, und lasst uns das und lasst uns selber prüfen an dem Wort Gottes. Und lasst uns Glaube und Zuverlässigkeit leben. Der Jakobus, er bringt es an einigen Stellen in seinem Brief hervor. Und ich möchte jetzt zuerst Jakobus 1, Vers 22 lesen und dann Jakobus 5, Vers 12. In Jakobus 1, Vers 22 schreibt er: Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Glaube leben und nicht nur Glaube im Kopf haben. Und für mich selber musste ich auch sofort an diesen Vers denken, den, glaube ich, sehr viele von euch sehr gut kennen, aus Jakobus 5. Euer Ja soll ein Ja sein, euer Nein ein Nein. Und das ist auch das, was hier und was Gott als Wahrheit widerspiegelt. Was wir sagen, das sollen wir auch tun und meinen und nicht uns im nächsten Moment umentscheiden. Und das bringt jetzt wieder die Herausforderung mit uns, wenn wir uns, oder wenn ich mir meine eigene Lebensrealität anschaue, dann merke ich, dass ich daran immer wieder scheitere. Und das ist genau der Punkt, wo wieder Gnade ins Spiel kommt. Ja? Ich schaffe es vielleicht nicht, in jedem Moment das zu leben, was ich eigentlich leben möchte, mit Gott zu leben und enge Gemeinschaft mit ihm zu haben, aber dafür ist die Gnade da. Gnade und Wahrheit gehören zusammen. Und wenn ich das nicht schaffe, das zu leben, wofür ich geschaffen bin, dann können wir uns wieder auf die Gnade verlassen, wieder uns darauf berufen, dass Gott uns Gnade schenkt und uns da begegnet, wo wir von ihm und vielleicht von seinen Gedanken abweichen. Und als Drittes möchte ich euch noch herausfordern, was mir einfach sehr wichtig ist: Das, was wir hören von anderen, auch was ihr von mir hört, das soll nicht einfach stehen bleiben, sondern ihr sollt es bitte prüfen. Und wir müssen das prüfen. Im ersten Johannesbrief wird das beschrieben, dass nicht jeder, der vorgibt, Gottes Wort zu predigen und Christ zu sein, dass das nicht jeder ist, der das nur behauptet. Und der Johannes gibt es so wieder in 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und eben, weil Wahrheit nicht mehr so ein hohes Gut ist, müssen wir prüfen, was wir hören, ganz besonders, wenn es Dinge sind, die das geistliche Leben betreffen. Und dann müssen wir Gottes Wort zur Hand nehmen und schauen, stimmt das mit dem ein, was wir da finden. Und dann möchte ich euch noch als Übergang zum Thema Gnade diesen einen Gedanken gerne mitgeben. Das ist ja eine ganz spannende Formulierung in den Versen, die wir gelesen haben, dass Gnade und Wahrheit durch Christus geworden sind. Und ich musste irgendwie so dran denken, als ich mir das ganze Thema angeschaut habe und die Verse so als Gesamtbild versucht habe vorzustellen, dann wurde mir irgendwie dieser Satz so wichtig. Erst durch die Gnade in Christus werden wir das, was wir eigentlich sein sollen. Hier ist wieder diese Verbindung zum Thema oder zum Begriff Wahrheit. Innere Wirklichkeit und äußere Wirklichkeit. Also erst durch die Gnade in Christus werden wir das, was wir eigentlich sein sollten. Menschen, die in Gemeinschaft mit Gott leben. Aber das konnten wir ohne die Gnade Christi nicht sein. Und das ist auch das, was die Pharisäer versucht haben, durchs Gesetz zu erreichen, aber niemals geschafft haben. Und deswegen gehören Gnade und Wahrheit so eng miteinander zusammen. Weil in unserem Leben Wahrheit nicht werden kann, wenn wir keine Gnade hätten von Christus. Und was Gnade bedeutet, was das für Gott bedeutet, was das für uns bedeutet, da nimmt euch der Ralf jetzt mit rein.
Ja, Gott liebt es, gnädig zu sein. Das ist wirklich so und deshalb ist es gut, wenn wir uns mit diesem zweiten Begriff auch noch kurz beschäftigen. Wir haben jetzt überlegt, was ist Wahrheit, wenn wir es in der Bibel lesen. Und Gnade und Wahrheit, das ist eine unglaubliche Mischung. Eigentlich müsste man denken, das passt nicht zusammen. Wahrheit auf der einen Seite, Gnade auf der anderen Seite. Gnade, ja, was ist das, Gnade? Ich möchte dazu eine Geschichte erzählen und nachher lesen wir noch eine aus der Bibel. Diese erzählte Geschichte, man findet verschiedene Quellen und auch verschiedene Versionen und das ist immer ein bisschen schwierig, deshalb sage ich einfach mal, sie ist erfunden. Ich weiß nicht, ob es wirklich so stattgefunden hat. Im Altertum gab es einen mächtigen Herrscher, der viel Erfolge hatte. Und irgendwann entdeckte er, dass es eine Lücke in seinem System geben musste. Irgendwen, der Dinge verrät an den Feind. Und das hat ihn natürlich gefuchst, das ist klar. Und er wollte herausfinden, wer ist das? Und er setzte seinen Geheimdienst drauf an, um herauszufinden, wo ist diese undichte Lücke. Und dann fand man es heraus, es war seine eigene alt gewordene Mutter, die, warum auch immer, Staatsgeheimnisse ausgeplaudert hat und diese Nachrichten dann an den Feind gingen. Und auf Landesverrat gab es nur die Todesstrafe. Und zwar eine sehr grausame Todesstrafe, Todesstrafe durch Auspeitschung, so lange, bis der Gefolterte verstarb. Was tun? Seine eigene, alt gewordene Mutter. Und wir können uns vorstellen, dass er einige schlaflose Nächte hatte, um zu überlegen, was kann ich tun, wenn ich sage, ja, es ist halt meine Mutter, halb so wild, das Urteil vollziehen wir nicht, dann bin ich unglaubwürdig und dann kann ich direkt dran geben. Aber ich weiß, meine Mutter, ich liebe sie. Jetzt kommt der Tag der Verhandlung und er findet nur eine Lösung, als das Urteil gesprochen wird und seine Mutter schon dort zur Hinrichtung geschleppt wird, steht er auf und sagt, vollzieht die Strafe an mir. Ob das so gewesen ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich glaube, das macht sehr eindrücklich deutlich, was Gnade und Wahrheit ist, wenn sie vereint sind. Und genau das hat doch stattgefunden in unserem Herrn. Das Urteil Gottes musste vollstreckt werden. Auf die Sünde gibt es nur eine Strafe, das ist der Tod. Und dann kommt Jesus und sagt, vollziehe die Strafe an mir, Vater. Gnade. Zwei unterschiedliche Bereiche. Aber durch den Herrn Jesus ist es möglich geworden, so haben wir es in Johannes 1 gelesen, dass Gnade und Wahrheit geworden sind. Der Jan hat uns das so betont eben und so steht es auch dort. Gnade und Wahrheit geworden. Im Herrn Jesus gibt es etwas komplett Neues und das ist auf Golgatha geschehen, dass diese zwei Dinge vereint wurden. Aber nicht so, wie wir es eben gesagt haben, dass wir so ein Gemisch machen und so halb Gnade, halb Wahrheit, wie wir das oft so in unserem Leben versuchen, so ein bisschen Schwamm drüber und vielleicht noch so ein bisschen davon. Nein. Gott geht hin und sagt von beidem 100%. Und deshalb seht ihr hier die zwei leeren Gläser noch, die wir hier stehen haben. Von beidem 100%. Gnade bleibt bestehen und sie wird nicht irgendwie aufgeweicht oder sie führt auch nicht zu irgendeinem Leben, das dann zügellos verläuft oder ohne irgendwelche Grenzen, ohne irgendwelche Regeln. Und Wahrheit auch zu 100%, aber nicht in dem Sinne, wie es das Gesetz verlangte. Jakobus schreibt, wenn du in einem Punkt das Gesetz übertrittst, bist du des ganzen Gesetzes schuldig geworden und es bleibt der Tod. Trotzdem bleibt dieser Grundsatz aufrechterhalten und es kommt die Gnade zu 100%. Verstehen wir das, was das bedeutet, wie wertvoll das ist? Und jetzt möchte ich uns noch ein Beispiel aus dem Alten Testament zeigen und wenn du magst, schlag mal das zweite Buch Samuel auf, wo wir das so schön ins Leben umgesetzt finden, in 2. Samuel, Kapitel 9. Und ich möchte euch kurz ein paar Sätze erzählen, dass wir in diesen Text hineinkommen. David war König geworden in Israel. Sein Vorgänger, der König Saul, war von Gott verworfen worden, weil er gottlos lebte. Und Gott hat gesagt, du kannst nicht mehr König sein. Und ich werde mir einen Nachfolger suchen und das war David. Und David lebte ja lange Zeit als ungekrönter König. Also in Gottes Augen war er König, aber er hat diese Regierungsgewalt noch nicht übernommen, weil Saul noch lebte. Und David hatte den Standpunkt vertreten in einer sehr schönen Art und Weise, dass er daran nicht rütteln wird, Gott wird es regeln. Und so musste er lange warten, viele, viele Jahre. Und dann schließlich stirbt Saul im Kampf gegen die Philister. Saul hatte Nachkommen. Seine Söhne allerdings starben auch im Krieg, aber er hatte auch Enkel. Ein Enkel war Mephibosheth, ein Sohn Jonathans, des besten Freundes Davids. Und eigentlich von der Regierungsreihenfolge her in so einer Monarchie, in einer Erbmonarchie, hätte Mephibosheth König werden sollen, irgendwann mal. Aber jetzt war ja David als König eingesetzt. Und im Altertum war es eigentlich üblich, wenn eine neue Dynastie an die Macht kam, dass die der Vorgängerdynastie alle umgebracht wurden, damit da nicht irgendwann wieder jemand auf dumme Gedanken kommt. Und jetzt steht dieser Mephibosheth vor dem neuen König David und weiß, eigentlich habe ich den Tod zu erwarten. So, und jetzt sind wir in dieser Geschichte und ich möchte diesen Text lesen. 2. Samuel 9, Abvers 1. David sagte, gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen? Haben wir es gesehen? Damit ich Gnade an ihm erweise? Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, sein Name war Ziba, den rief man zu David und der König sagte zu ihm, bist du Ziba? Er sagte, ja, dein Knecht. Und der König sagte, ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise? Da sagte Ziba zum König, doch, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagte zum König, siehe, er ist im Haus Machias, des Sohnes Amiels in Lodabar. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus dem Haus Machias des Sohnes Amiels aus Lodabar holen. Da kam Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David und fiel auf sein Angesicht und warf sich nieder. Und David sagte: Mephibosheth. Er sagte: Siehe, dein Knecht. Können wir uns diese Situation vorstellen? Mephibosheth, der im Leben schon eh nicht viel zu erwarten hatte, er war gelähmt, er konnte nicht gehen. Jetzt liegt er hier vor dem König David und hat nichts Gutes zu erwarten. Ich denke, der hatte Angst bis über beide Ohren, als man ihn rief zum König. Und dann nennt David seinen Namen: Mephibosheth. Namen haben in der Bibel eine unglaubliche Bedeutung, viel mehr als bei uns in unserer Kultur. Und wenn David Mephibosheth beim Namen nennt, dann hat das eine Bedeutung. Mephibosheth ist sich andererseits seiner Stellung bewusst. Er sagt: Siehe dein Knecht oder siehe dein Sklave, so müsste man es eigentlich übersetzen. Ich bin dein Sklave. Und jetzt Vers 7, David sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen. Und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben, du aber sollst ständig an meinem Tisch das Brot essen. Das ist Gnade. Nicht nur du kommst mit dem Leben davon, nein, du darfst an meinem Tisch das Brot essen. Das heißt, du kommst in die Gemeinschaft des Königs hinein. David ruft diesen Mephibosheth in seine Gemeinschaft am Königshof, ja nicht nur am Königshof, sondern am Tisch dort, wo David seine Mahlzeiten einnahm. Und das ist im alten Orient immer das Zeichen engster Gemeinschaft, zusammen zu essen. Mephibosheth, der nichts Gutes zu erwarten hatte, und David sagt: Ich will nur Gnade an dir erweisen. Und er nimmt ihn auf. Und die Reaktion Mephibosheths in Vers 8, da warf er sich nieder und sagte: Was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin? Gnade und Wahrheit, eine unglaubliche Mischung. Und vielleicht haben wir das so ein bisschen erkannt jetzt heute Morgen, was das bedeutet, dass beides zusammenkommt. Und nicht ein Mischmasch, sondern 100% Wahrheit und 100% Gnade im Herrn Jesus geworden. Und so wollen wir auch wir leben, weil das ist das, was der Herr Jesus erwartet. Er hat uns das geschenkt und er möchte, dass wir das auch leben. Jan hat einiges angedeutet in Bezug auf die Wahrheit. Und wenn es um Gnade geht, können wir uns durchaus vorstellen, was das bedeutet, oder? Wir können das nicht trennen. Wir können nicht sagen: Ja, jetzt mal Wahrheit und morgen Gnade. Nein, beides 100%. Ich bin so dankbar, dass wir einen solchen Gott haben und möchte schließen mit zwei Stellen aus den Psalmen. Einmal Psalm 85. Psalm 85. Dort lesen wir im Vers 11: Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Das ist unser Gott. Und Psalm 26 noch als letzte Stelle, Vers 3. Denn deine Gnade war mir vor Augen und in deiner Wahrheit wandelte ich. Das schreibt David hier. Deine Gnade war mir vor Augen, in deiner Wahrheit wandelte ich. Lass uns das mitnehmen für die Woche, die jetzt begonnen hat, dass wir Gnade und Wahrheit auch in unserem Leben zum Ausdruck bringen und auf der anderen Seite unserem Gott von Herzen danken für die Gnade und Wahrheit, die in seinem Sohn geworden ist.